Liebe Geschwister, das Leben ist wie eine Achterbahn. Das große Glück wird Wirklichkeit, ein goldener Ring, ein Hochzeitskleid, das Wörtchen Ja, ich bleib bei dir, was immer kommt, das schaffen wir. Ein Jahr danach, der erste Krach. Ein neuer Job, ein großer Sprung, auf einmal Chef und noch so jung. Ein Gläschen Sekt, der Korken knallt, für mehr Respekt und mehr Gehalt. Nach kurzer Zeit nur Stress und Neid. Das Leben ist wie eine Achterbahn, sie führt uns über Berg und Tal. Je höher wir hinauf zum Gipfel fahren, je tiefer kommt für uns der Fall. So dichtet der bekannte Liedermacher Rolf Suchowski. Die erste Begeisterung ist ein Trugschluss, sie ist vordergründig, die Ernüchterung lässt nicht lange auf sich warten. Und das ist im Glauben nicht anders. Da mache ich tiefgehende Erfahrungen, entdecke das Leben völlig neu, finde meine Berufung, Gott als das Gegenüber meines Lebens. Und da muss gar nicht mal die Ernüchterung kommen, sondern es reicht schon die Gewohnheit, der Alltag. Die vielen Belastungen, die an mir ziehen und zerren, meine tiefe Erfahrung geht unter, taucht ab, verflacht, verstaubt und ist aus und weg. Doch auch Rolf Suchowski weiß, dass das sehr wohl auch ein Gegenteil geben kann. Die Kinder groß, das Haus wird leer, auf einmal Zeit für so viel mehr. Zu zweit allein, ganz ungeübt, das lernt man schon, wenn man sich liebt. Der Mann wird alt und ist verknallt. Schön, wenn es das auch gibt, aber wie geht das? Darum soll es uns heute gehen. Und wir gehen zurück zu dem, was wir vor zwei Wochen von Paulus gehört haben. Er schrieb der Gemeinde in Philippi, wo der Glaube auch verstaubt war, in Tradition und Mittelmäßigkeit abgeglitten war. Und da erzählte er von seinem feurigen Anfang im Glauben und dass er noch nach 25, 30 Jahren immer noch voller Eifer sei, dem Glauben nachzujagen, ihn zu ergreifen, alles andere für Dreck zu erachten, nur diesen einen Schatz für sich zu bekommen und zu bewahren. Zur selben Zeit im Gefängnis schrieb Paulus auch an die Galater, wo dasselbe Problem herrschte, nur noch etwas ausgeprägter, sodass Paulus in seinen Worten da noch ein bisschen deftiger geworden ist. Aber im Grunde macht er auch dasselbe. Er erzählt erstmal von seinem Glauben, wie begeisternd alles anfing, aber dass er dann über Jahrzehnte hinweg dran geblieben ist, weitergegangen ist, im Glauben nicht stehen geblieben. Und dazu hören wir den Predigtext aus Galater 1. Paulus schreibt, ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Ich habe sie ja auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe. Ich verfolgte die Christen überall mit glühendem Hass und wollte so die Gemeinde Gottes zerstören. Ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen im Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften der Vorfahren buchstabengetreu erfüllt werden. Aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als die Zeit gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich von ihm erfahren. Ohne Zögern habe ich diesen Auftrag angenommen und mich mit keinem Menschen beraten. Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um die nach ihrer Meinung zu fragen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich bin auf eigene Faust durch Arabien gezogen und dann dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Erst 3 Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen und mich mit ihm austauschen wollte. 15 Tage bin ich bei ihm geblieben. Von den anderen Aposteln habe ich aber keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn. Danach bin ich in Syrien und Zilizien gewesen, das also Libanon und Türkei. Damit meint er die erste Missionsreise mit Barnabas gemeinsam. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich damals noch nicht persönlich gekannt. Immer wieder war ihnen zu Ohren gekommen, der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt selbst die rettende Botschaft und ruft zu dem Glauben auf, den er einst so erbittert bekämpfte. Und sie danken Gott für alles, was er an mir getan hat. Und dann berichtet Paulus noch weiter, ich kürze es mal ab hier, wie er 14 Jahre später dann mit Barnabas zum Apostelkonzil nach Jerusalem kam und seine Missionstätigkeit unter den Heiden mit der Urgemeinde koordinierte und dann fortsetzte. Und die nächste Reise führte ihn dann schon nach Europa, wieder einen Schritt weiter. Liebe Geschwister, wir sehen, die begeisterten Anfänge haben bei Paulus eine andauernde Dynamik über Jahrzehnte hinweg entfaltet und Kreise gezogen. Wie gelingt das? Die Leidenschaft vom Beginn des Glaubens im Alltag zu bewahren. Ein Geheimnis besteht darin, dass wir es wie Paulus in diesen beiden Briefen machen, dass wir wieder zurückgehen zu unserer ersten Liebe, zum Anfang des Glaubens, der Quelle unserer Berufung. Die Gliederung haben Sie ja im Gemeindeblättchen, habt ihr da, und könnt da dies mit verfolgen. Dieser erste Punkt, zurückgehen zur Quelle. Sie uns wieder neu vergegenwärtigen und auch anderen davon erzählen. Gab es in meinem Leben solch einen Punkt, wo ich den Glauben nicht als abgestandenes Wasser der Tradition wahrgenommen habe, sondern als frisches Quellwasser, das mich lebendig macht, das Seele und Körper durchdringt? Momente, wo ich Jesus persönlich begegnet bin, der sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wann war das? Wie war das gewesen für mich? Habe ich noch eine lebendige Erinnerung daran? Wenn ja, dann wird diese Erinnerung immer wieder eine Sehnsucht in mir auslösen. Eine Sehnsucht, die mich bewegt. Es gibt Menschen und Christen, die sind an diesem Punkt vielleicht noch gar nicht angekommen. Aber auch in ihnen kann so eine Sehnsucht leben, dass es sowas geben muss, dass der Mensch zu sich selber kommt, dass er einen tiefen Frieden mit sich, Gott und der Welt findet und damit auch zugleich seine Berufung fürs Leben findet, warum man hier ist. Dann folgt der Spur dieser Sehnsucht. Sie wird euch zu dieser Quelle führen. Aber heute früh, denke ich mal, hier in unserer Runde, wenn ich da so schaue, ist das Problem sicher ein anderes. Diese Quelle ist mir durchaus bekannt. Da gab es sicher schon so ein Erlebnis, was mich nicht nur traditionell durch Taufe und Konfirmation, sondern durch ein ganz bewusstes Erlebnis auf den Weg gebracht hat. Diese Quelle ist da, aber sie ist verschüttet, sie sprudelt nicht mehr. Dann möchte ich erst mal sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist zu beneiden. Denn allein schon die Erinnerung an diese verschüttete Erfahrung ist ein Juwel, ein Motor, ein ungemeines Potenzial, das in uns schlummert. Es sagt dir mit einer tiefen Gewissheit, sowas gibt es wirklich. Das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Dann ist die Frage natürlich, kann das auch immer wieder geschehen? Wenn dir diese Erfahrung dann geschenkt ist, die verschüttete Quelle kann durchaus wieder zu sprudeln beginnen. Dann bist du auf dem besten Weg, in einer dauerhaften Dynamik des Glaubens zu bleiben. Mindestens einmal muss man das tiefgehend erfahren haben, um am Glauben dran zu bleiben. Sonst denkt man, naja, das war nur ein Ausrutscher gewesen, eine reine Gefühlswelle, nur eine Einbildung. Nein, Gott ist da, er sehnt sich nach dir und danach, mit dir durch das Leben zu gehen. Und er zieht dich immer mehr in seine Nähe hinein. Deshalb muss ich nur losgehen und die Quelle wieder suchen. Vielleicht fahre ich erneut in das Freizeitheim, das Kloster oder wo immer das gewesen ist, wo ich zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört habe, fahre dorthin und sage, Gott, ich will nochmal neu anfangen. Auf alle Fälle aber folge deiner Sehnsucht und kappe alle Bindungen, die mich von Gott ablenken, Telefon, Fernseher, menschliche Gesellschaft. Geh an einen Ort der Stille und sage, Gott, hier bin ich wieder. Nur du und ich. Erscheine mir wieder ganz neu. Manchmal ist es mit einem Versuch auch nicht getan. Ich habe das erlebt, dass man manchmal auch dranbleiben muss, dann tut sich nichts und dass es so 3-4 Anläufe braucht, sich rauszuziehen, ein Wochenende oder auch mehr Zeit mit Gott allein zu haben. Aber wenn man das tut, dann kann man das erfahren und dann passiert es. Auf einmal ist er wieder da, ist er einem ganz nah und wie nah er uns dann sein kann. Unser Glaube kann nur überhaupt leben, wenn ich Gott einmal so richtig erlebt und erfahren habe. Dann weiß ich, es gibt ihn wirklich. Aber im Alltag kann unser Glaube nur dann überleben, wenn ich mindestens einmal zurückgekehrt bin an diese Quelle. Sie wieder gesucht habe und gespürt, es gibt sie noch, sie sprudelt wieder, da kommt wieder was Neues. Tatsächlich, sie ist da, Gott ist noch da, verlässlich und ständig. Nur, ich muss die Fähigkeit aufbringen, mich ihm auszusetzen. Wenn ich das tue, redet er wieder zu mir, begegnet er mir. Diese Doppelerfahrung, eine Anfangserfahrung und dann die Erfahrung, das war nicht mal ein Ausrutscher. Das ist eine Ebene des Lebens, die existiert. Gott ist da und er spricht zu mir. Wenn ich diese Doppelerfahrung habe, ist das ein Fundament, mit dem ich durch den Alltag gehe und damit rechne, dass er zu mir spricht und ich weiß, er ist da. Er wird sich einmischen in mein Leben. Dass die Quelle verstaubt und man sie wieder freilegen muss, diese Erfahrung gibt es natürlich nicht nur im Glauben. Das kann man auch in der Partnerschaft erleben, wo die Liebe kein Thema ist, sonst hätte es die Beziehung gar nicht gegeben. Also diese erste Liebe ist da kein Thema. Im Glauben muss man schon mal fragen, bist du nicht nur konfirmiert und getauft, sondern gibt es auch diese erste Liebe wirklich? In der Partnerschaft ist das anders. Da gab es auf alle Fälle irgendwie schon mal eine erste Liebe. Da ist nur die Frage, hat es außer dieser ersten Erfahrung auch die erste Versöhnung gegeben nach dem ersten Streit? Oder die Erfahrung, da sprudelt noch was, die Quelle. Das ist überwältigend, das zu erfahren. Das ist aber auch überlebensnotwendig im Alltag. Und das gibt mir den Glauben zurück, dass wir glücklich bleiben können, bis dass der Tod uns scheidet. Die Erfahrung im Glauben, die Quelle immer wieder neu zu entdecken, führt dazu, dass ich im Alltag mit diesem unbewussten Gefühl lebe, er ist da und kann sich zeigen, jederzeit. Nun will die Begegnung mit Gott an der Quelle nicht nur ein Gefühl sein, sondern eine Berufung, die den Anfang eines Weges markiert. So hat es Paulus für sich ganz deutlich gesehen und das muss auch uns bewusst sein. Gott, die Quelle des Lebens gefunden zu haben, ist kein berauschendes Gefühlserlebnis, an dem ich immer wieder mich neu berauschen kann, sondern ist der Startschuss. So wie das Verliebtsein als Gefühl nicht heiß gehalten werden kann auf Dauer, ohne dass es konkrete Schritte gibt. Liebe drängt nach mehr, nach Wachstum. Wenn der Partner nach 10 Jahren immer noch meint, ach, heiraten brauchen wir doch eigentlich gar nicht, Kinder brauchen wir eigentlich auch nicht und bleib doch in deiner Wohnung, ich in meiner, da hat jeder einen Rückzugsort, da stimmt irgendwas nicht. Und auch im Glauben geht es nicht darum, mal richtig wieder aufzutanken und dann lebe ich mein Leben weiter und wenn ich mal wieder unten bin, gucke ich mal wieder, wo ist der nächste Kirchturm. Glaube im Alltag überlebt nur, wenn ich auch konkrete Schritte im Glauben gehe, ohne stehen zu bleiben. Dass ich mir Zeiten mit Gott nehme, sie im Alltag reserviere, Rituale der Gottesbeziehung. So wie ein Paar heiratet, einen gemeinsamen Hausstand gründet, aber wenn man dann nicht nach dem verflixten 7. Jahr sich auseinandergelebt haben will, muss man die erste Liebe und dafür muss man Platzhalter im Alltag einpflanzen. Gemeinsame Abende, gemeinsame Wochenenden, Zeiten des Gespräches und der Zärtlichkeit. Und auch wenn Beruf, Hausbau, Kinder keine Zeit lassen, gibt es die Erfahrung der sprudelnden Quelle, die man sich vergegenwärtigen muss. Manchmal reichen auch nur kurze Rituale. Zum Beispiel ein Kuss ist eine flüchtige Zärtlichkeit. Aber ein Kuss, der mindestens 30 Sekunden überdauert, da passiert was, wenn man sich die Zeit nimmt. Auch Glaube überlebt im Alltag manchmal in Stresszeiten nur durch solche Rituale, die aber ihren festen Platz haben und wo diese Sekunden ein bisschen länger dauern, wo ich merke, es kommt wieder. Ich habe jetzt nicht Zeit, noch viele Kommentare und Gebete zu, ich muss schon wieder weiter und die Pflicht ruft, aber ich spüre, es ist wieder da. Gott ist da und mit ihm gehe ich jetzt weiter im Alltag. Diese Erfahrung, und dafür braucht man aber diese Platzhalter im Alltag, sonst hat die Quelle nicht diese Orte, wo sie wieder aufkeimen kann, aufsprudeln kann. Glaube überlebt im Alltag nur, wenn Gott ganz feste Orte und Zeiten in meinem Leben bekommt. Der Gottesdienst, das Gebet, die Bibel, die Gemeinschaft im Hauskreis, auch die konkrete Mitarbeit in der Gemeinde. Wenn man an so einen Punkt kommt, ist auch so ein Punkt erreicht, wo Gott sagt, jetzt wollen wir Erfahrung machen. Teste dich mal aus, gehe Schritte in meinem Reich und realisiere hier etwas und lass uns Erfahrung machen. Das ist auch ein Punkt, wo Gott weitergehen will. Wie gesagt, es können vorübergehend auch mal kurze Rituale sein, die einfach nur die Erinnerung wach halten und deutlich machen, ich bin noch Teil im Reiche Gottes. Gott ist nicht nur eine Tankstelle für mein Gefühls- und Seelenleben. Jeder einzelne Schritt ist eine Verankerung des Glaubens, der lebendigen Quelle in meinem Alltag. Jedes Gebet, jede stille Zeit, jede Verantwortung, die ich übernehme, verändert mich und meinen Alltag. Sie durchsetzt und durchsäuert meinen Alltag sozusagen mit Gottes Nähe. Die Beziehung zu Gott drängt natürlich, aber immer zu einem Mehr, zu einem Wachstum. Bedenklich wird es, wenn Menschen im Glauben begeistert anfangen, Verantwortung übernehmen und dabei sind und dann irgendwann ist auf einmal das Hobby so spannend, der Garten so fordernd und was auch immer es sein mag und ich merke, hier ist jemand nicht überlastet, sondern entweder ist er von irgendetwas oder irgendjemand in der Gemeinde enttäuscht oder er hat die Spur der Sehnsucht zur Quelle, zu Gott verloren. Da lebt auf einmal nichts mehr, da zieht ihn nichts mehr hin zu Gott. Da ist Gott dann nicht mehr der Herr im Leben des Menschen, sondern da haben sich handfeste andere Götter eingeschlichen. Wie gesagt, es gibt auch Phasen im Leben, wo man einen Schritt zurücktreten muss. Wir haben die Freiheit loszulassen und nehmen Sie uns bitte auch, wenn Kinder geboren werden, wenn der Beruf uns mehr fordert und mehr abverlangt, wenn die Kräfte körperlich weniger werden, was auch immer, wir treten dann guten Gewissens einen Schritt zurück, aber bleiben innerlich dabei. Und dann ist es auch eine schöne Erfahrung, wenn diese Menschen dann zum Beispiel im Ruhestand mit ganzer Kraft auf einmal wieder da sind, aus dem Nichts auftauchen und sagen, hier bin ich wieder, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt bin ich wieder auch voll da. Und man spürt, derjenige ist nie weg gewesen, er ist innerlich immer dabei gewesen, auch wenn vorübergehend andere Zeiten und Fragen wichtiger waren oder zu erfüllen waren. Die Liebe des Glaubens drängt aber natürlich auf ein Wachstum, auf eine Nähe zu Gott. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird die Beziehung auch ihre Dynamik verlieren. Und da sind wir beim dritten Geheimnis des Frischhaltens der ersten Liebe. Glaube ist nicht nur ein Zustand, in dem ich schrittweise wachse und durch dieses feste, verankert und engagiert sein in die Tiefe gehe, sondern mein Stand im Glauben braucht auch eine innere Dynamik, ein Bewegtsein, ja einfach Leben pur. Glauben verwaltet man nicht, sondern man lebt ihn. Er fordert uns immer wieder neu heraus, vor allem im Alltag. Da lebt der Glaube, nicht nur im stillen Kämmerlein, beim Losunglesen, sondern er geht mit in den Alltag. Luther sagt, für den Schuster ist Schuhe besohlen, Dienst am Reiche Gottes, für den Barbier das Zähneziehen. Wie ich meinen Alltag lebe, ist Gottesdienst. Der Alltag will nicht meinen Glauben abtöten, sondern herausfordern, ihn authentisch leben lassen. Teresa von Avila sagt, mein Glaube lebt im Alltag zum Beispiel dadurch, dass die Demut mein Tun und Entscheiden navigiert und es gerade nicht die Arroganz, der Stolz und der Hochmut sind. Ich muss nicht meinen Alltag abarbeiten, sondern um nach Feierabend endlich dann geistlich werden zu können, sondern mitten im Alltag bin ich schon geistlich, lebt Gott in mir und durch mich. Der Glaube entfaltet seine Dynamik im Alltag und da ist auch der Ort, wo mein Glaube Früchte trägt, die unsere Welt verändern. Und der vierte Punkt, ein tolles Gefühl reicht nicht, Gott hat einen Weg mit mir vor. Er geht im Glauben mit mir weiter und es geht nicht darum, ein frommes Hochgefühl zu konservieren und immer wieder neu hochladen zu können, sondern seinen Glauben zu leben und da konkrete Schritte zu gehen, wie wir es schon im zweiten Punkt angesprochen haben. Aber dass wir diese Schritte in der Erwartung gehen, dass sich Dynamik entfaltet, das Leben emporquillt, dass Gott mir immer wieder neu begegnet, das war der dritte Punkt. Die spanische Karmeliterin Teresa von Avila, eine Gestalt der Gegenreformation und trotzdem eine Erneuerin der katholischen Kirche, auch im Sinne Luthers, sagt, unser Glaube ist kein Zustand, sondern wie eine Wanderung durch eine mittelalterliche Burg, wo wir manchmal im Burggraben Ritterspiele als Zerstreuung erleben, dann wieder in der Werkstatt mit uns selbst und unseren Gaben und Fähigkeiten beschäftigt sind und dann wieder im innersten Paradiesgärtlein, wir würden vielleicht sagen in der Burgkapelle, ganz eng mit Gott allein im Gespräch sind. Zumindest beschreibt Teresa von Avila in ihrer Anleitung zum geistlichen Leben, das heißt die innere Burg, wie unser Glaube nicht Höhepunkte erlebt und diese dann immer wieder frisch gehalten werden wollen, sondern jedes Zurückgehen zur Quelle will uns nicht nur auffrischen, sondern in den vielen Gemächern der Burg einen Schritt weiterführen, weiter in die Tiefe. Sie beschreibt das geistliche Leben als einen Weg durch 7 Gemächer der Burg und jedes dieser 7 Gemächer sind Formen des Gebetes. In den ersten 3 Gemächern dreht das Gebet sich um uns, um unsere Bedürfnisse und wir benutzen liturgische Gebete oder beten laut, was wir auf dem Herzen haben. Das 4. Gemach ist die Wende vom Ich zu Gott und auch vom lauten zum stillen Gebet. Die Gemächer 5-7 drehen sich um Gott. Und mein Gebet ist ein Gebet ohne Worte, nur ein Hören und ein Stehen vor Gott. Nach unserem Gottesdienst vor 2 Wochen hat mich jemand auf dieses Buch von Teresa aufmerksam gemacht, damit uns die Dynamik im Glauben bewusst wird. Es geht nicht darum, den Schatz im Acker immer wieder neu zu finden, sondern jedes Finden ist ein neues Wachsen in die Tiefe. Dieses immer wieder neue Finden des Schatzes oder Zurückgehen zur Quelle führt uns einen Schritt weiter. Und am Ende geht es uns so wie Paulus, dass man nach Jahrzehnten sagt, die Dynamik ist nie verloren gegangen. Kaum bin ich im Glauben einen Schritt gegangen, kommt schon der nächste. Die Frage ist nicht, gehe ich diesen Schritt im Glauben oder hebe ich mir ihn für irgendwann später auf, sondern wenn ich weiterkommen will, wenn die Dynamik nicht versanden soll und ich das Paradiesgärtlein der Burg erreichen will, ist dieser Schritt jetzt dran, weil vor mir noch viele weitere Schritte liegen. Zum Abschluss wollen wir einfach mal an 3 Stellen hineinhören in die Meditation von der Teresa und werden Punkte der Predigt nochmal als Erinnerung wiederfinden. Zum Beispiel, wo es um den Glauben im Alltag geht, sagt sie zu ihren Mitschwestern, wenn ihr verpflichtet seid, äußere Aufgaben zu übernehmen, so bedenkt, dass euch der Herr euch in der Küche, inmitten der Kochtöpfe nahe ist und euch sowohl innerlich wie äußerlich beisteht. Oder deine innere Haltung, in der du deine Arbeit verrichtest, macht den Unterschied zwischen einem weltlichen und einem geistlichen Geschäftsmann aus. Zum Beispiel die Haltung der Demut wird mich von anderen unterscheiden. Das fordert mich heraus, anders zu sein und im knallharten Geschäftsalltag Vertrauen zu wagen. Um das Gebet nicht vom Alltag zu trennen, geht es ihr auch immer wieder und sie schreibt, glaubt mir, Martha und Maria müssen beisammen sein, um den Herrn beherbergen zu können, sonst wird er schlecht bewirtet. Allein mit Gebet und Beschauung könnt ihr euer Fundament nicht legen. Wenn ihr nicht nach Tugenden trachtet, damit meint sie jetzt Tugenden, wenn der Glaube den Charakter prägt, mein Handeln bestimmt, und wenn ihr euch nicht tätig darin einübt, werdet ihr immer Zwerge bleiben. Denn ihr wisst doch, wer nicht wächst, schrumpft ein. Ich halte es für unmöglich, dass die Liebe sich damit begnügt, ständig auf der Stelle zu treten. An anderer Stelle wirbt sie dafür, die Stille im Alltag ernst zu nehmen. Zugleich aber sagt sie, das Wasser aus der Leitung, aus der Wasserleitung, die hat einen Nutzen für uns. Setzt das ein bisschen gegenüber, das Wasser aus der Quelle, das Wasser aus der Leitung. Für deinen Glauben brauchst du auch Zeiten, wo du nicht nur aus der Leitung das Wasser holst, sondern zur Quelle selber gehst und Wasser als Erquickung erlebst. Und so beschreibt sie, bei dem einen kommt das Wasser von weit her, durch viele Röhren mittels kunstvoller Verrichtungen. Das andere aber ist unmittelbar dort erbaut, wo das Wasser entspringt und es füllt sich völlig lautlos. Das Wasser durch Röhren hergeleitet ist das Gebet, für das viele Übungen aufgebracht werden. Es gibt Nutzen, aber das Wasser, das unmittelbar vom Quellort von Gott direkt zuströmt, bewirkt Freuden und Wonnen. Dieses Wasser quillt friedvoll mit größter Ruhe und Sanftheit aus dem tiefsten Inneren unseres eigenen Wesens empor. Ich weiß weder wo noch wie. Dieses Wasser läuft über und durchströmt alle Wohnungen und Seelenkräfte, bis es zum Körper gelangt. Darum sage ich, dass es in Gott beginnt und in uns endet. Denn wirklich, der ganze äußere Mensch genießt dieses Wohlgefühl, diese Sanftheit. Das wird derjenige wissen, der es schon erfahren hat. Und an anderer Stelle ermutige ich Sie zuletzt, damit zu rechnen, dass Gott uns im Alltag immer wieder unterbrechen will. Wenn seine göttliche Majestät will, dass der Verstand von seinem Tun ablässt, so schenkt er ihm eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung, die so erhaben ist über das, was wir von uns aus zu erreichen vermögen, dass der Verstand hingerissen verharrt. Und da erfährt er, ohne zu wissen wie, eine Unterweisung, die sehr viel besser ist als alles, was er mit seinem Eifer je erlangen könnte. Liebe Geschwister, dieses Bild der Burg von Teresa möchte uns verdeutlichen, ein tolles Gefühl reicht nicht. Gott hat einen Weg mit uns vor. Und dafür müssen wir immer wieder, Punkt 1, zurückgehen zur Quelle. Aber diese Erbauung muss auch zweitens konkrete Schritte nach sich ziehen. Entscheidungen, die meinen Glauben im Alltag, im Leben verankern. Hier liegt die Gefahr wiederum, dass solche Anker mit der Zeit aber auch erstarren können und verstauben. Und es geht drittens darum, dass die Dynamik wirkliches Leben mit dem äußeren Lauf des Lebens und Glaubens in fruchtbarer Spannung und Beziehung bleibt. Das Geheimnis dieser Spannung ist die Gegenwart Gottes in meinem Tun, in meinem Beten und in meinem Sein. Und die Erfahrung ist, dass diese Gegenwart aber nur dann lebendig bleibt, wenn dieses Dreies, mein Tun, mein Beten, mein Ruhen in Gott, auch wieder zusammenkommen im Stillestehen vor Gott. Alles andere wäre Stillstand und beginnender Prozess des Verstaubens, Versandens, Verflachens im Glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.